ich glaube, uns verbindet etwas anderes, nämlich der Gerechtigkeitssinn. Weil Horst Schimanski immer jemand war, der selbst als Polizist auch immer mit den Verbrechern, die eigentlich nicht die großen Fische, sondern die armen Schweine waren, eine Form von Sympathie hatte. Und ich meine, in ein Land abgeschoben zu werden, das man gar nicht kennt und dessen Sprache man nicht spricht, mit 14, sich dann dort komplett neu orientieren zu müssen, überhaupt keine Anknüpfungspunkte zu haben, wie gesagt, nicht mal die Sprache zu sprechen, das fand ich einer 14-Jährigen nicht zumutbar. Nein, weil das auch überhaupt kein Coming-out in dem Sinne war. Ich habe jetzt nochmal, also wer jetzt hätte recherchieren wollen, hätte auch aus dem Jahr 2016 ein Foto finden können, wo ich auf einem CSD in Düsseldorf war es, glaube ich, stehe und ein T-Shirt trage mit einem Discreetly by.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Hauptstadt-Podcast der Funke Mediengruppe. Wir treffen Politikerinnen und Politiker, die unser Land und unseren Alltag prägen.
Wir sprechen in diesem Podcast mit unseren Gästen darüber, was die schwerste Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Wir sind Theresa Martus
und Jochen Gaugele aus der Funke Hauptstadtredaktion. Theresa vertritt heute Julia Emmerich.
Bei uns im Studio ist Felix Banaschak. Er ist immer noch recht frisch Parteichef der Grünen. Zusammen mit Franziska Brandner hat Banaschak im November 2024 Ricarda Lang und Omid Nuripur abgelöst, die nach einer Niederlagenserie bei Wahlen zurückgetreten sind. Geholfen hat es erstmal nicht viel, auch bei der Bundestagswahl blieben die Grünen hinter den Erwartungen zurück. Robert Habeck, der Kanzlerkandidat, hat sich zurückgezogen, jetzt steht Felix Banaschak in vorderster Linie. Mulmig wird ihm dabei nicht, denn Felix Banaschak kommt aus dem Ruhrgebiet, aus Duisburg, wo man sich mit schwierigen Zeiten auskennt. Mitgebracht nach Berlin hat er die Ahnung, dass Politiker und vielleicht gerade Grüne ab und zu mal in die Kneipe gehen sollten, wenn sie wissen wollen, was die Leute wirklich denken. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
Ich freue mich auch.
Herr Banaschak, was war Ihre schwerste Entscheidung?
Also die schwerste Entscheidung, beziehungsweise eigentlich vor allem die schwersten Folgeentscheidungen oder Folgeabwägungen, die ich zu treffen hatte, war, als ich irgendwann erfahren habe, dass von der Schule, auf der ich selbst Abitur gemacht habe in Duisburg, mitten aus dem Unterricht heraus eine damals 14-jährige Schülerin, Bifsi Rana, abgeholt und dann gemeinsam mit ihren Eltern abgeschoben wurde nach Nepal, ein Land, in dem sie noch nie vorher gewesen war, dessen Sprache sie nicht kannte. Und ich habe das in der Zeitung gelesen und dachte, Moment, die Schule kenne ich doch, bin einfach am gleichen Tag noch dahin gefahren. Und dann stand die Frage im Raum, was macht man damit und kann man da mehr tun, als sich einfach zu empören oder zu versuchen, diese Frustration der Schulgemeinschaft, der Mitschülerinnen und Mitschüler aufzugreifen. Und mir wurde dann ja die Frage gestellt, gibt es irgendeine Chance, dass sie zurückkommt? Und ich wusste, statistisch ist die Chance extrem gering, also Abschiebungen in solchen Fällen zu verhindern, also von Menschen, die lange hier leben und so weiter, das gelingt manchmal. Aber wenn Menschen einmal abgeschoben sind, sie sozusagen zurückzuholen, schwierig. Und ich habe dann aber entschieden, ich versuche das und ich tue alles, was ich kann.
Der Fall spielt 2017. Was genau hatten Sie da zu entscheiden als Chef der Duisburger Grünen?
Na, das hat ja erstmal das Gerechtigkeitsempfinden vieler Menschen verletzt, also nicht nur der Schulklasse. Und ich meine, man muss sich das ja mal vorstellen, das ist ja eine fast traumatisierende Situation. Man ist da mit seiner Schulgemeinschaft, seiner Klassengemeinschaft, ich weiß gar nicht, was das war, Matheunterricht, glaube ich. Dann kommt dann die Schulleitung rein und sagt, Bifsi, kommst du bitte einmal kurz raus und eine Stunde später kommt die Schulleitung wieder und erklärt der Klasse, ja, die Bifsi kommt übrigens nicht wieder, die ist jetzt gerade von einer Ausländerbehörde mitgenommen worden, die sind gerade auf dem Weg nach Frankfurt zum Flughafen, um dann dort nach Nepal zu fliegen. Und ich merke das jetzt gerade, während ich das erzähle, dass da auch bei mir Emotionen wieder hochkommen, weil diese Situation ja auch das Vertrauen ganz vieler Menschen in so eine Sicherheit, ich meine, das ist unsere Freundin, die gehört doch zu uns. Wir wissen, deren Eltern sind mal aus Nepal geflohen, aber die ist doch hier und die gehört doch auch hierhin. Und da gab es dann damals direkt am Anfang, und das fand ich beeindruckend, nicht nur eben bei den Schülerinnen, sondern auch bei den Lehrern, bei den Eltern einen Protestimpuls. Mhm. Und ich, wie gesagt, war damals, oder ein paar Jahre vorher 8 Jahre vorher hatte ich Abi gemacht auf der Schule, kannte die Lehrer, kannte die Schulleitung und hatte natürlich auch durch meine Zeit bei den Grünen, ich war damals Vorsitzender der Duisburger Grünen, hatte aber ja auch ehrenamtlich alle möglichen Dinge schon gemacht, hatte ein paar Kontakte und dachte, das kann doch so nicht sein, das ist doch so nicht in Ordnung. Und natürlich ist das jetzt erstmal eine rechtmäßige Abschiebung gewesen, aber es war in der Zeit, als auch intensiver über ein Einwanderungsgesetz diskutiert wurde, das seinen Namen auch verdient. Und wo ja die Logik auch ist, wer eine Zeit lang hier ist, sich da einbringt. Und ich meine, wie gesagt, die war 14, war auf dem Gymnasium, war auch eine ganz gute Schülerin. Ihre Eltern haben beide, glaube ich, gearbeitet, Steuern gezahlt. Also all das, was man als gut integriert bezeichnen würde. Und der Hintergrund war, dass der Vater ein paar Jahre vorher in seinem Asylverfahren irgendwo eine falsche Angabe gemacht hat, falsche Geschichte erzählt hat. Und das ist dann ja ausreichend sozusagen, um auch seine Asylberechtigung zu verlieren und dann halt Jahre später diese Abschiebung durchzuführen.
Gut, falsche Angaben zu Personen sind ja schon was Ernsteres. Und das hat sie nicht davon abgehalten, sich da einzusetzen.
Nein, das hat mich nicht abgehalten. Und das war ja damals auch durchaus eine politisch kontroverse Situation. Also es gab auf der einen Seite gerade die auf der Schule, aber auch viele Leute in der Duisburger Stadtgesellschaft, nenne ich es mal, die es so gesehen haben wie ich, die auch eine Demo dann organisiert und besucht haben, also aus der Schulgemeinschaft heraus. Und ich habe dann damals geguckt, dass sie eine Mikroanlage bekommen haben und solche Dinge. Und dann waren auf so einer Demo, die dann vom Schulgelände bis zum Rathaus ging, ich glaube 1500 Leute, das ist für Duisburg eine mittlere Versammlung. Also ich weiß nicht, wie häufig es Demonstrationen in der Größe gibt. Und da waren ganz viele Leute dabei. Und natürlich gab es aber auch welche, und ich bin die ganze Zeit auch angefeindet worden, die gesagt haben, das ist ja ein Bruch mit dem Rechtsstaat. Und das ist doch auch richtig, dass eine Abschiebung dann auch durchgeführt wird, wenn eben die ganzen Verfahren durchlaufen sind. Aber für mich war das eigentlich ein Symbol einer Einwanderungspolitik, die mit den Lebensrealitäten einfach nicht mehr viel zu tun hatte. Weil wenn Familien, die in dieser Form zur deutschen Gesellschaft gehören und ja auch dazu beitragen, ja, ich meine, wie gesagt, die haben gearbeitet, haben dafür gesorgt, dass ihre Tochter auf ein Gymnasium geht, dass in einer solchen Situation man nicht sagt, komm, okay, da hat jemand eine falsche Angabe gemacht, aber wir berücksichtigen jetzt einfach auch mal, was in den letzten Jahren an Integrationsleistung erbracht wurde. Wir berücksichtigen zum Beispiel auch, und das war damals halt einer der Motivationsgründe oder der Anknüpfungspunkte, wir berücksichtigen, dass es eine UN-Kinderrechtskonvention gibt, die übrigens auch vorschreibt, dass Kinder und Jugendliche nicht in Situationen sein sollen, die für sie nicht tragbar sind. Und ich meine, in ein Land abgeschoben zu werden, das man gar nicht kennt und dessen Sprache man nicht spricht, mit 14, sich dann dort komplett neu orientieren zu müssen, überhaupt keine Anknüpfungspunkte zu haben, wie gesagt, nicht mal die Sprache zu sprechen, das fand ich einer 14-Jährigen nicht zumutbar.
Und schwer war die Entscheidung für Sie, weil Sie schon angerannt sind gegen die rechtsstaatliche Entscheidung?
Für mich war eigentlich die Schwierigkeit vor allem, kann ich eigentlich den Erwartungen und Hoffnungen gerecht werden, die ich auch damit auslöse, wenn ich sage, ich kümmere mich da jetzt mit drum. Weil ja die Frage schon immer war, gelingt das eigentlich? Und wie gesagt, in aller Regel gelingt es nicht. Und es wäre auch nicht gelungen, wenn da nicht extrem viele Akteure klug zusammengearbeitet hätten und am Ende es auch einen so großen öffentlichen Druck und Aufmerksamkeit gegeben hätte. Und ich war in den Jahren danach immer mal wieder dann damit konfrontiert, dass sich Menschen an mich gewandt haben mit ähnlichen Situationen und dann so ja, die Hoffnung hatten, ach komm, wenn der Banaschak oder jemand anders sich dann dafür einsetzt, dann klappt das schon. Und in der Regel klappt es nicht. Und die Frage war, kann ich eigentlich dieser Verantwortung gerecht werden, ohne zu wissen, wie es ausgeht? Und weil ja auch klar war, da vertrauen Leute darauf, dass ich mich dafür einsetze. Und natürlich auch, klar, kann ich mich in eine solche Situation begeben, wo man ja erstmal jetzt nicht gegen den Rechtsstaat steht, aber gegen Entscheidungen, die dort getroffen wurden, sich erhebt. Aber ich glaube, das ist auch ein Teil einer mündigen demokratischen Gesellschaft.
Sie sind im Juli 2017 mit einem Vertreter der Elternschaft des Steinbart-Gymnasiums nach Nepal gereist. Wie war die Situation vor Ort? Ging es der Familie gut? Ging es ihr schlecht? Wurden sie dort verfolgt?
Nein, die waren in der Situation natürlich nicht irgendwie direkt verfolgt. Die sind irgendwie bei entfernten Bekannten oder Verwandten oder irgendwie untergekommen. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, wie das war. Wir hatten dann vorher auch gesagt, Achtung, wir kommen da morgen an, und hatten uns dann in so einem Café oder Restaurant verabredet und das war auch das erste Mal dann gesehen. Also wir hatten ja vorher immer nur, ich kannte die ja nicht, wir hatten uns immer nur per Videokonferenz und WhatsApp irgendwie ausgetauscht, und dann waren wir dann plötzlich da, und es war eine ganz berührende Situation, weil das ja auch alles nicht üblich ist. Und waren dann, ich glaube, 2-3 Tage vor Ort. Ganz genau kann ich das gar nicht mehr rekonstruieren. 2-3-4 Tage. Und in der Zeit liefen dann auch in Deutschland die Mühlen weiter. Und ganz offen gesprochen haben wir das natürlich auch gemacht, um den Druck zu erhöhen, dann wirklich zu einer Entscheidung zu kommen. Ich habe dann auch etwas freihändige Pressemitteilungen verschickt, weil das klar war, ja, wenn der Duisburger Grünen-Vorsitzende da nach Nepal fliegt, der wird irgendwie einen Hintergrund haben, und habe dann gesagt, eigentlich ist alles klar, jetzt liegt der Ball nur noch bei denen und jetzt müssen nur noch die und die so entscheiden und dann ist alles in Ordnung. Und also deswegen habe ich mich für diese Episode aus meinem Leben, für diesen Podcast entschieden, weil das alles, also das ist, ich habe es jetzt sozusagen mal eben zusammengefasst. Das ist eine Phase von 4, 5, 6 Wochen gewesen, in denen ich im Prinzip neben meinem Job, neben meiner normalen politischen Arbeit eigentlich nichts anderes gemacht habe, permanent in irgendwelchen Abstimmungen war, mit der Landtagsabgeordneten, mit der ich damals viel Kontakt hatte, mit der Schulgemeinschaft, mit Medien und so weiter. Und immer in dieser Frage war, wenn ich jetzt diesen Schritt gehe, helfe ich der Familie oder schade ich ihr? Wenn ich diesen Schritt gehe, führt das dazu, dass die Akzeptanz oder die Unterstützung wächst oder schwindet sie? Wenn ich das zu stark politisiere, dann tritt der Einzelfall zurück. Wenn ich es zu wenig politisiere, ist es wiederum sowas Menschelndes, aber eigentlich, warum mischt sich dann so ein Politiker ein? Und das, ich war damals 27 oder 28, weiß gar nicht genau, ich glaube 27, und habe schon da eine gewisse Last auch auf mir gespürt.
Wir müssen, glaube ich, kurz mal zur politischen Situation dort was sagen, auch weswegen die Eltern von Beef Siran überhaupt nach Deutschland gekommen sind. Da gab es auch bewaffnete Auseinandersetzungen so in den Jahren 1996 bis 2006. Das war ein Konflikt zwischen der Regierung, zwischen dem Königshaus und maoistischen Rebellen. Also da gab es Auseinandersetzungen, da sind über dieses Jahrzehnt hinweg auch mehrere tausend Menschen ums Leben gekommen. Als Sie dann nach Nepal gereist sind, Sie hatten das gerade geschildert, hat der Trip auch Kopfschütteln ausgelöst bei Menschen, die eigentlich auf ihrer Seite waren. Der Organisator einer Unterstützergruppe von Bifsi Rana sprach von einer nutzlosen Reise, die Ihnen dazu gedient habe, sich selber in den Mittelpunkt des Geschehens zu schieben. Was sagen Sie dazu?
Ja, ich kenne die Person und auch die, das ist Teil des Konflikts, den ich gerade beschrieben habe, weil natürlich in einer solchen Situation unterschiedliche Interessen auch manchmal nebeneinander oder auch gegeneinander stehen. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war das auch ein Organisator eines Benefiz-Konzertes, das dann stattfand genau in der Zeit, als wir dann in Nepal waren. Am Ende wird man nicht wissen, was gewesen wäre, wenn wir nicht dorthin gereist wären. Aber ich glaube, es hat mit dazu beigetragen, dass dann, ich glaube, 2 Wochen später die Familie tatsächlich ausreisen konnte. Wir haben sie dann auch in dieser Situation im Nepal begleitet bei der Visa-Beantragung, also bei der Botschaft oder im Konsulat, ich weiß es gar nicht mehr genau. Das waren ja auch alles nochmal Vorgänge, die bürokratisch waren und all diese. Und insofern, ja, denn das habe ich damals zur Kenntnis genommen, nicht nur was auch heute zur Kenntnis, aber es ist natürlich auch, also vom Sofa heraus kann man leicht so argumentieren.
Mit wem beraten Sie sich, bevor Sie schwierige Entscheidungen treffen wie diese?
Mit meiner Frau, damals noch meiner Freundin. die viele Schritte auch mitgedacht hat, mit anderen, also ich bin mit einigen Menschen bei den Grünen auch persönlich eng befreundet. Es wird ja immer behauptet, es gäbe keine Freundschaft in der Politik, weil am Ende alles durch Konkurrenz aufgezehrt wird.
Was sind Ihre grünen Freunde? Wer ist das?
Das verrate ich nicht, das wird denen ja nur am Ende zum Nachteil.
Wie das?
Dann haben wir so einen Stempel. Nein, aber es gibt einige Leute in Nordrhein-Westfalen, auch in Duisburg selbst, mit denen ich auch befreundet, also persönlich wie politisch befreundet bin und mich über viele Dinge abstimme oder beraten lasse. Ich bin schon jemand, der eine große eigene Entscheidungsfähigkeit hat. Also es ist jetzt nicht, dass ich in einer solchen Situation erstmal so free-floating sage, was mache ich denn jetzt? Sondern ich habe meistens eine Idee und rufe dann jemanden an und sage, ich habe folgende Idee, ist das Wahnsinn oder soll ich da mal weiterdenken? Und genau, das waren diese Menschen und in der Situation hatte ich einen sehr, sehr engen Kontakt eben zu Sigrid Bär, die war langjährige Landtagsabgeordnete zu der Zeit schon. Ich hatte 2007 mal bei ihr ein Schülerpraktikum gemacht in der 11. Klasse, 2 Wochen und sie darüber schon kennengelernt und bin erst 2, 3 Jahre später dann bei den Grünen Mitglied geworden. Und sie war damals eben im Petitionsausschuss und hat ganz, ganz viele solcher Fälle auch schon vorher bearbeitet. Und wir haben teilweise am Tag mehrfach miteinander telefoniert und einfach geguckt, wer agiert da jetzt gerade wie.
Die Entscheidung für den Flug fiel jetzt offensichtlich relativ kurzfristig. Ist das so Ihr Modus oder grübeln Sie manchmal auch länger über Entscheidungen?
Das kommt sehr auf die Entscheidung an und auch auf die Frage, wie viel Zeit ich habe, um sie zu treffen. Also manche Dinge kann man über eine lange Zeit sich entwickeln lassen und manchmal muss man entweder springen oder man lässt es. Und mein Impuls ist dann häufig zu springen, weil ich, also in einer solchen Situation war mir klar, entweder ich mache das jetzt oder ich werde mich hinterher fragen, hätte ich die Entscheidung treffen müssen. Also es gibt ja manchmal Entscheidungen, bei denen oder Verläufe einer Situation, bei denen man hinterher denkt, ach Mensch, da hätte ich doch mal auf die und die Idee kommen können. Aber da war ich ja schon auf die Idee gekommen. Und wenn ich mich dann dagegen entschieden hätte, aus Bequemlichkeit, aus Risikovermeidung, hätte ich mich hinterher gefragt, also wenn dann die Familie nicht zurückgekommen wäre, hätte ich mich gefragt, war das nicht verantwortungslos? Und ich glaube, in solchen Situationen ist bei mir häufig der Impuls, erstmal Dinge zu tun. Deswegen brauche ich auch Menschen um mich herum, die eher so eine Art Sicherheitskorrektiv sind. Also auch Leute in meinem Team haben eher die Aufgabe, mich zu bremsen, als mich anzutreiben, weil den Antrieb habe ich in der Regel selbst. Und, okay. Aber man muss die Dinge abwägen.
Die Rückholung der Familie Rainer nach Duisburg war, das haben wir gerade erörtert, eine umstrittene, auch eine draufgängerische Aktion. Es gibt einen weiteren Duisburger, der sich als Draufgänger einen Namen gemacht hat, Horst Schimanski, der legendäre Tatortkommissar, der gespielt wurde von Götz George. Sind Sie Fan?
Ja.
Warum?
Weil eigentlich nicht das Draufgängerische, das für mich Interessante ist, sondern ich glaube, uns verbindet etwas anderes, nämlich der Gerechtigkeitssinn. Mhm. Weil Horst Schimanski immer jemand war, der selbst als Polizist auch immer mit den Verbrechern, die eigentlich nicht die großen Fische, sondern die armen Schweine waren, eine Form von Sympathie hatte. Das heißt jetzt nicht, dass er die hat laufen lassen, aber dass er schon geguckt hat, werden auch in unserer Gesellschaft manchmal Menschen in solche Situationen gebracht, die jetzt nicht mit sozusagen Böswilligkeit, sondern teilweise auch als arme Schlucker irgendwie über die Runden kommen mussten. Und dieser Duisburg-Tatort spielte ja in aller Regel auch eher jetzt nicht auf der Sonnenseite des Lebens, sondern in den Hafenstadtteilen, in den Spelunken, im Rotlichtviertel. Es gab damals auch einzelne Tatortfolgen mit Horst Schimanski, die auch zum Beispiel Missbrauch von schutzbedürftigen Kindern angesprochen haben. Und Horst Schimanski war bei aller sozusagen rauen Haltung immer mit einem enorm großen Herz unterwegs. Mhm. Und insofern, wir sind offensichtlich andere Typen, aber ich finde, er hat schon was, auch so dieses leicht gebrochene, diese erste Szene, ich weiß nicht, ob Sie die genauso gut vor Augen haben wie ich, Tatort Duisburg-Ruhrort 1981, steht da am Fenster, Industriekulisse, und will sich ein Frühstück machen und seine ganze Wohnung ist verdreckt wie sonst was. Er findet keine saubere Pfanne, in die er sein Ei schlagen kann, und der ganze Herd ist mit Geschirr und Töpfen und sonst was versperrt. Also schlägt er sich einfach ein rohes Ei in ein Glas und trinkt es und schluckt es runter. Und der arme Mann, also Götz-George, musste diese Szene irgendwie 10, 15 Mal spielen. Dem ging es unfassbar schlecht danach. Also nein, das mache ich nicht. Aber Sie hören eine gewisse Sympathie heraus.
Aus einem bemerkenswerten Porträt, das ein früherer WG-Mitbewohner von Ihnen für die Zeit geschrieben hat, wissen wir, Sie haben bis zu Ihrem 4. Geburtstag unter der Woche bei Ihren Großeltern gelebt. Wie war das?
Meine Mutter, als sie mit mir schwanger war, sehr plötzlich sehr schwer erkrankt ist. Ich bin dann auch sozusagen per Notkaiserschnitt zur Welt gekommen. Mein Vater war plötzlich ja quasi alleinerziehend und hatte neben seiner Berufsausbildung bzw. Umschulung, die er damals gemacht hat, und der Verantwortung für meine 6 Jahre alte Schwester, dann plötzlich ein Neugeborenes und eine Frau in einer medizinischen Notlage. So. Und das alles zu organisieren, nicht ganz einfach. Und meine Großeltern haben dann nach einigen Wochen, wenn ich das richtig rekonstruiere, dann gesagt, wir hatten zwar eigentlich gerade vor, in Rente zu gehen, oder sind in Rente gegangen, hatten eigentlich gerade gedacht, so hartes Leben hinter sich, jetzt kommt der angenehme Teil, und haben sich dann mit um die 60 entschieden, anzubieten, komm, wir nehmen Felix erstmal bei uns auf und dann gucken wir mal weiter. Und dieses erstmal waren dann etwa 4 Jahre, in denen ich dann bei ihnen groß geworden bin, und dann, nachdem sich die Situation stabilisiert hatte und ein Vierjähriger natürlich auch eine andere Herausforderung ist als ein Säugling, dann zu meinem Vater und meiner Schwester gezogen bin.
Sie sagen auch, Ihr Vater hatte eigentlich Geld oder Zeit, aber im Prinzip nie beides. Würden Sie sagen, Sie waren arm?
Keine Ahnung. Also es gab bestimmt Phasen, in denen das formal so zutraf. Wir hatten auf jeden Fall, also wir haben jetzt nicht im Überfluss gelebt. Es gab auch Phasen, in denen er ganz gut verdient hat und dann auch mal Reisen möglich waren und so etwas. Aber ist jetzt nicht so, dass wir jetzt nicht wussten, wohin mit dem, mit den vielen Luxusgeräten oder so etwas.
Und Sie sind früh selbstständig geworden?
Ja, zwangsläufig. Also meine Schwester hat, was auch krass ist, relativ früh sozusagen einen Teil von Kinderbetreuung mit übernommen, und das ja auch in der Phase, als sie selbst Jugendliche war. Aber ja klar, ich meine, mein Vater hatte auch keinen, sieht sehr schlecht, hat keinen Führerschein, weil das eine Gefährdung der Öffentlichkeit wäre, jemand mit so wenig Sehkraft ein Auto fahren zu lassen, und hat dann teilweise auch in anderen Städten gearbeitet. Wir haben in Duisburg gewohnt, mal in Essen, mal in Wuppertal. Da ist man dann auch mal eine Stunde oder anderthalb unterwegs, und naja, irgendwie muss man ja nachmittags was essen. Also habe ich halt gelernt zu kochen, habe gelernt Wäsche zu waschen und all solche Sachen. Und deswegen würde ich auch zum Beispiel sagen, also auch als ich jetzt dieses Porträt gelesen habe, ich will gar nicht, dass der Eindruck erweckt wird, das wäre jetzt irgendwie eine harte oder unerfreuliche Kindheit gewesen. Im Gegenteil, ich bin, ich habe ein sehr, sehr enges, wertschätzendes Verhältnis, sowohl zu meinem Vater als auch zu meiner Schwester und zu meinen Großeltern auch. Ein ganz, ganz enges Verhältnis, das ich über die Zeit dann auch noch über diese ersten Jahre hinaus zu ihnen hatte, und bin voller Dankbarkeit, Respekt und Anerkennung für das, was die da alle geleistet haben in einer ja nicht ganz einfachen Situation, und habe auch gar keinen Grund, mich dazu beschweren, und habe auf der anderen Seite natürlich auch dadurch eine Selbstständigkeit entwickelt, die mir vielleicht sogar manchmal auch hilft. Also ich sag mal so, als ich ausgezogen bin und in der WG gelebt habe, soll ja Leute geben, die dann lernen, wie man eine Wohnung putzt oder so etwas. Oder das, also die Aufgabe war dann für mich nicht mehr so neu.
Dieses Zeitporträt hat auch deswegen jetzt so viel Aufmerksamkeit bekommen, weil Sie darin ganz beiläufig Ihr Coming-out hatten. Sie fühlen sich nicht nur zu Frauen, sondern auch zu Männern hingezogen. Das haben Sie jetzt in einem Instagram-Beitrag nochmal wiederholt. Wie sind die Reaktionen, die Sie gerade bekommen?
Ehrlicherweise war das so beiläufig, dass ich das selbst gar nicht richtig gemerkt habe, weil das auch für mich überhaupt kein, nein, weil das auch überhaupt kein Coming-out in dem Sinne war. Ich habe jetzt nochmal, also wer jetzt hätte recherchieren wollen, hätte auch aus dem Jahr 2016 ein Foto finden können, wo ich auf einem CSD in Düsseldorf war es, glaube ich, stehe und ein T-Shirt trage mit einem Discreetly by. Ich habe nie ein Geheimnis, also genau, ich glaube, das ist das Ding, ich hatte eigentlich nie ein Coming-out oder so etwas, weil ich daraus auch nie ein Geheimnis, oder was heißt nie, aber ab einem gewissen Alter war das einfach kein Thema. Ich bin damals, also ich habe das für mich festgestellt, als ich so, keine Ahnung, 17, 18 oder sowas war und hatte damals relativ wenig Menschen, mit denen ich da so sinnvoll drüber sprechen konnte und hätte jetzt auch nicht ein Interesse gehabt, dass das Thema in der Schule wird oder so etwas. Aber dann bin ich halt zum Zivildienst und zum Studium nach Berlin gezogen und wenn es irgendetwas gibt, was an der FU Berlin und bei der Grünen Jugend niemanden interessiert oder wo niemand ein Thema draus macht, dann ist es, ob jemand hetero, bi oder sonst was ist. Und insofern hatte ich jetzt dann nie einen Coming-out und habe das jetzt auch, so habe halt über diese Episode mit dem Journalisten, mit dem Johannes Böhme gesprochen, als sozusagen Erklärung, was ist eigentlich bei mir in der Kindheit und Jugend passiert und was prägt mich auch. Und ich weiß zum Beispiel, als ich dann nach dem Zivildienst im Studium wieder nach Duisburg zurückgegangen bin, war es mir wichtig, den CSD in Duisburg als ein wichtiges Event meines Kalenders zu sehen und zu gucken, dass die Grünen da gut vertreten sind. Und der ist auch in der Zeit, glaube ich, als ich in Berlin war, erst so entstanden. Und keine Ahnung, ob das für mich als 17-Jähriger gut gewesen wäre, wenn ich damals schon gesehen hätte, auch in Duisburg gibt es ein Interesse daran. Ja, wie waren jetzt die Reaktionen? Keine Ahnung, ich habe es gestern gesehen, dass ein paar Artikel entstanden sind, auch in bei queer.de und so weiter und dann Leute das so kommentiert haben, gesagt haben, ach toll, freut mich, freut mich auch, aber es ist halt, für mich persönlich ist es ja, also was mich eigentlich bedrückt ist, dass es für so viele Menschen anders als für mich halt noch immer auch ein Thema ist und wenn ich zum Beispiel sehe, also ich bin vor ein paar Wochen in Budapest gewesen, als Viktor Orban versucht hat, den dortigen CSD, die Pride, zu verbieten. Das Ergebnis war, dass die größte Demonstration seit 1989 in Ungarn stattgefunden hat. In Gelsenkirchen musste der CSD letztens abgesagt werden, weil es Sicherheitsbedenken gab, weil es da so eine abstrakte Bedrohungslage gab. An anderen Orten finden Übergriffe auf Menschen statt, die auf CSDs gehen oder die in queeren Jugendzentren sind. Und ich hatte eigentlich irgendwie die Hoffnung, und das ist ja, das zieht sich ja durch ganz, ganz viele Themen durch, so die Sache, also die Messe ist gelesen, ja. Es gibt eigentlich immer nur die eine Richtung, mehr Liberalität, mehr Akzeptanz, mehr Bereitschaft, Vielfalt anzuerkennen. Und offensichtlich ist das wieder in Gefahr. Und das natürlich ist das dann auch eine Aufgabe, die ich für mich selbst sehe, dafür zu sorgen, dass diese Räume wieder geschaffen werden. Mhm. Ja.
Sehr eindrucksvoll von der eigenen Kindheit im Ruhrgebiet kann auch Bärbel Baas erzählen, die SPD-Chefin, die neue. Sie war auch schon hier in diesem Podcast. Stimmt es eigentlich, dass Sie in Duisburg dieselbe Stammkneipe haben?
Ja, das ist nicht diese, also ich weiß gar nicht, ob es, also ich habe eine Stammkneipe, das Gräfen für die Menschen, die aus Duisburg und Umgebung zuhören. Und ehrlicherweise, also ich habe mir ja zum Ziel gemacht, immer wenn mich Journalisten außerhalb Duisburgs in Duisburg mal begleiten und besuchen, nehme ich die immer mit in diese Kneipe, weil ich die Hoffnung habe, dass irgendwann in einem Feuilleton oder Panorama-Teil einer überregionalen Zeitung über diese Kneipe berichtet wird.
Und da ist halt auch immer Bärbel Baas oder
wie? Nein, zu Bärbel Baas
sage ich gleich. Warum diese Kneipe?
Also es ist die objektiv beste, tollste, schönste Kneipe mindestens Deutschlands, wenn nicht der Welt. Und also ich sage das nicht aus Befangenheit, sondern es ist objektiv so.
So redet Omid Nuripur über Eintracht Frankfurt über diese Kneipe.
Also es soll auch Leute geben, die das über ihre Kneipe sagen, aber die haben halt Unrecht. Nein, warum sage ich das so? Also das ist eine Kneipe, die ist mal von einem Künstler gegründet und eingerichtet worden. Das ist auch jemand, der so entfernt mit meinem Vater damals befreundet oder bekannt war, Eckhard Gräfen. Und deswegen heißt sie auch Gräfen. Also offiziell heißt sie mittlerweile aus Urheberrechtsgründen anders, aber alle nennen sie das Gräfen. Und das ist so eine Kneipe, in der man, also ich war da mit 16, auch wenn man offiziell erst ab 18 rein durfte, als Schüler auf Identitätssuche. Da sind Industriearbeiter, da sind Künstler, da sind Studierende, da sind Männer in Feinripp-Unterhemden, die an Heiligabend wahrscheinlich von ihren Frauen rausgeworfen wurden. Und in dieser Kneipe kommen alle in einer friedlichen Koexistenz zusammen. Und es ist ein Ort, in dem es scheißegal ist, wer wie viel verdient, ob jemand von uns zu heißt oder Kowalski. So, und da fühlt sich ein Banaschak einfach wohl. Und deswegen ist das einfach eine tolle Kneipe. Ich bin, ich versuche sehr, sehr häufig da zu sein, einfach auch um diesen Teil des Lebens aus meinem Leben nicht verschwinden zu lassen. Und das ist, glaube ich, nicht die Stammkneipe von Bärbel Baas, auch wenn ich ihr das wirklich empfehlen würde. Aber wir sind, ich glaube, das kann ich sagen, schon mal nach einer anderen Veranstaltung einfach noch zusammen mit jeweils ein paar Leuten von der SPD, ein paar Leuten von den Grünen dann dahin gegangen und haben noch ein oder zwei Pilsken getrunken. Und das ist vielleicht auch so schon was typisch Duisburgerisches, so dass man dann eben an solchen Stellen auch zusammenkommt, wenn man jetzt in unterschiedlichen Parteien ist, vielleicht auch in irgendeiner Form von Konkurrenz. Und lustigerweise jetzt ja nochmal anders, hätte ja zu dem Zeitpunkt niemand erwarten können, dass die Vorsitzenden direkt von zwei Parteien im Deutschen Bundestag aus Duisburg kommen. Und es ist die Frage, tut das Duisburg gut oder Berlin? Ich würde sagen Berlin.
Also keine regelmäßigen Geheimtreffen,
nein.
In denen Rot-Grün oder Grün-Rot wiederbelebt werden soll.
Nein, es gibt also erstens sowieso keine Geheimtreffen. Ich glaube, wenn man in einer solchen Kneipe ist, dann ist das... nein, es gibt einfach auch in Duisburg natürlich einfach so ein paar Orte, wo man immer mal wieder sich dann auch trifft. Und es gibt sicherlich Menschen, mit denen ich ein schlechteres Verhältnis bei der SPD habe als mit Bärbel Baas. Und ich freue mich auch. Also das, was ich gerade gesagt habe, ich meine das auch ganz unironisch so. Ich glaube, das ist auch für die SPD eine gute Sache, dass jemand mit dieser Biografie, mit dieser Erdung, weil das ist einfach wahr. Also Bärbel ist eine Person, die diese Verbundenheit zu ganz normalen Menschen nicht spielt, sondern hat. Ja. Das ist einfach, also so ist die Frau. Und davon gibt es auch in der SPD nicht mehr allzu viele. So, deswegen verstehe ich, dass sie da auch so eine Projektionsfigur ist und alle Hoffnungen in sie gesteckt werden. Ich wünsche ihr, dass sie auch in dieser Situation bei sich da bleiben kann. Aber habt ihr erstmal gar keinen Zweifel.
Wie schwer war denn die Entscheidung, Parteichef der Grünen zu werden, Herr Banaschak, zusammen mit Franziska Brandner als Nachfolger von Ricarda Lang und Omid Nuripur?
Die war schwer und es war aber auch so eine Situation, es ist ein bisschen wie mit dem Flug nach Nepal. Ich wusste jetzt auch, da kann ich jetzt nicht ewig drüber nachdenken. Also,
wer hat denn angerufen und Sie gefragt?
Unterschiedliche. Nein, das ist ja an dem Tag, an dem die beiden dann gegen 10, halb 11 oder sowas ihren Rücktritt dann offiziell verkündet hatten. Ich habe da früh am Morgen auch eine Nachricht bekommen und irgendjemand, der es besonders gut mit mir meinte, hat dann freundlicherweise, ich glaube, dem Table meinen Namen schon mal vorab genannt.
Der kursierte früh, der Name.
Der kursierte sogar, ich glaube, ein paar Minuten bevor offiziell diese Pressekonferenz mit dem Rücktritt war. Und dann bekam ich da innerhalb der ersten halben Stunde, weiß nicht wie viele Nachrichten, oh Mensch, Felix, du machst das, ja super. Und so, das wusste ich noch gar nicht. Gut zu wissen, vielen Dank für die Info. Und natürlich hat das jetzt auch ein bisschen mich unter Druck gesetzt, nicht es zu tun, aber die Entscheidung zu treffen. Weil wenn der Name einmal kursiert und dann entstehen über den Tag in allen zentralen Medien Artikel darüber und im Gespräch ist Banaschak und so weiter, da muss man entweder nach ein, zwei Tagen sagen, jo, ich mach das, oder man muss sagen, das ehrt mich jetzt, aber ist jetzt eigentlich nicht meine Lebensplanung gewesen. Und das muss ich sagen, eigentlich war das nicht meine Lebensplanung. Ich hatte große Freude an der Aufgabe, die ich davor hatte. Ich war ein sogenannter einfacher Abgeordneter in der Grünen Bundestagsfraktion. Ich hatte bis 2022 Führungsverantwortung in Nordrhein-Westfalen, habe in der schwierigen Situation 2018 den Landesvorsitz übernommen mit 28 damals, und wir waren aus der Landesregierung geflogen 2017, wären fast aus dem Landtag geflogen, hatten kein Geld, kein Nix, und mussten erstmal sozusagen den Laden wieder aufrichten und hatte da viele, viele Jahre Freude dran, aber natürlich war es auch so, dass ich als Landesvorsitzender im Zweifel immer verantwortlich war, egal was irgendwo passiert. Und als dann ich diesen Landesvorsitz, nachdem wir 2022 dann noch Koalitionsverhandlungen mit Henry Wüst geführt hatten, abgegeben habe, es war ja eine fantastische zeitliche Punktlandung. Also wenn man am Tag, an dem man sein Amt abgibt, einen Koalitionsvertrag beschließt auf dem Parteitag und sagt, so jetzt übergebe ich das an meine Nachfolger, das wäre großartig. Und ich habe es dann schon auch ehrlicherweise genossen, dass man ein paar Jahre lang, ich wusste, es muss schon viel passieren, damit ein freies Wochenende oder zumindest ein freier Sonntag gestört wird. Also da muss schon irgendwas sehr, sehr Dramatisches passieren, damit ich als einfacher Abgeordneter im Haushalts- und im Wirtschaftsausschuss daran muss. So, es gab immer wieder auch da natürlich Phasen, gerade im Haushaltsausschuss, wo ich geplant am Wochenende gearbeitet habe, aber und ich bin junger Vater, oder ich bin ein Vater einer jungen Tochter, so muss man es ja sagen, die ist jetzt 2,5, die war im letzten September knapp 2. Und natürlich stellt man sich dann die Frage, was bedeutet das auch fürs Familienleben? Was bedeutet das für die eigene Vaterschaft, für den Anspruch, den man an seine eigene Vaterschaft hat? Und deswegen war diese Entscheidung merkwürdigerweise weniger eine politische. Also das hört sich doof an, wenn man das über sich selbst sagt, aber die Idee, dass jemand, der mal Landesvorsitzender war, in einer ähnlich schwierigen Situation dann ein paar Jahre im Bundestag saß, auch mal eine Rede gehalten hat, die hängen geblieben ist oder sowas, in einer solchen Situation gefragt wird, fand ich jetzt erstmal nicht total absurd. Mhm. Ich habe jetzt nicht gedacht, wie kommt ihr denn auf mich? Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass ich sicher war, dass ich da jede Erwartung sofort erfüllen kann. Aber ich dachte, das ist schon, ich verstehe schon, dass ich jetzt mal drüber nachdenken muss.
Claudia Roth hat sie gewarnt, war zu lesen, das sei ein Höllenjob. Wer hat zugeraten und sie letztlich überzeugt?
Sie hat mir nicht abgeraten, aber sie hat gesagt, es ist, also ich hab sie gefragt. Mhm. Ich habe auch ein paar andere mit viel Erfahrung gefragt, auch mal mit Jürgen Trittin gesprochen. Mhm. Und ich meine, das ist ja immer beides. Also Claudia war da sehr transparent, hat gesagt, es ist ein Höllenjob. Du wirst arbeiten. Sie hat auch gesagt, Mensch, wie ist denn das mit deiner Familie? Mhm. Und dann hat sie aber auch gesagt, Felix, aber du kannst das. Mhm. Und das war das, was ich eigentlich an der Stelle von fast allen, ich glaube sogar von allen eigentlich gehört haben, mit denen ich gesprochen habe, da haben alle gesagt, Mensch, das ist eine krasse Aufgabe, aber du kannst das. Und viele haben auch gesagt, ich wünsche mir, dass du das machst. Und das ist ja auch, es hört sich, ich will es nicht zu pathetisch formulieren, aber wenn man 15 Jahre in einer Partei ist, und ich war damals ja 34, also fast die Hälfte meines Lebens bin ich Mitglied bei den Grünen. Hab da unheimlich viel gelernt. Hab da in verschiedenen Aufgaben arbeiten können. Hab meine Frau bei den Grünen kennengelernt. Hab gute Freundinnen und Freunde bei den Grünen kennengelernt. Und dann vermittelt einem die eigene Partei, der man selbst so viel zu verdanken hat, das Gefühl, der Richtige zu sein, um sie in einer schwierigen Situation zu führen, zu begleiten, so dass ehrt einen ja auch einfach. Also das wäre ja falsch zu sagen, das geht jetzt nicht auch irgendwie an sowas wie, Ego ist das falsche Wort, aber so, ja, ich habe mich da auch einfach drüber gefreut. Und dann war eigentlich vor allem die Aufgabe, an diesem Tag zu entscheiden, kriegen wir das familiär hin. Und das war die schwierigste Entscheidung. Und ich sage das...
Wie darf man sich die Diskussion innerfamiliär vorstellen?
Suchend. Also ich habe mit meiner Frau dann natürlich gesprochen und gefragt, so wie würden wir das denn machen? So, und dann haben wir versucht, das ein bisschen mal zu durchdenken. So, klappt es eigentlich, Dinge, die ich bisher gemacht habe, weiter zu tun? Also ein paar fixe Termine im Kalender, wo Familie steht, auch fix zu lassen. Also ich, eine bestimmte Zahl von Tagen, an denen ich sie morgens in die Kita bringe, nachmittags abhole, abends ins Bett bringe, eine bestimmte Zahl von Wochenenden. Und dabei klar nicht im gleichen Maße wie früher. Mhm. Aber, und das muss ich sagen, dass, also ich habe dann natürlich auch vorher mit Franziska gesprochen. Franziska ist selbst alleinerziehende Mutter eines Teenagers, bringt andere Herausforderungen mit uns. Und ich habe ihr damals gesagt, Franziska, für mich gibt es eine Bedingung. Meine Tochter hat im Zweifel immer Vorrang. Mhm. Und den Zweifel definiere ich. Und dann hat sie gesagt, genauso will ich das auch handhaben. Und wir haben uns da in die Hand versprochen und wir lösen das bis heute ein. Wenn jemand von uns sagt, ich brauche jetzt mal die Zeit für die Familie, ich brauche jetzt mal den Abend frei, ich brauche jetzt mal den Nachmittag, dann stützen wir und unterstützen wir uns immer. Und das hält bis heute. Und ich bin mir sicher, das wird weiterhalten. Und das heißt dann auch, dass wir spontan mal füreinander einspringen. Das ist das Schöne an der Doppelspitze. Und das war für mich dann aber auch wichtig, das zu wissen, so dass wir uns da aufeinander verlassen können, dass ich da ein bisschen das Backup habe. Und jetzt irritiere ich halt manchmal Gesprächspartner, wenn die mich einladen und fragen, ob ich denn noch da und dahin kann. Und dann sage ich, nee, tut mir leid, aber übermorgen Abend kann ich nicht, dann bringe ich meine Tochter ins Bett. Also erstmal eine ungewöhnliche Reaktion. Aber ich glaube, wenn man es nicht macht, dann gewöhnen sich Leute auch nicht dran.
Dein Lieblingssong fühlst du. Dein Lieblingspodcast fühlst du gerade besonders. Jetzt stell dir vor, du hast einen Stromanbieter, bei dem du sagen kannst, fühle ich einfach. Denn EWI einfach macht dir dein Leben rund ums Thema Strom einfacher. Mit unserem Wechselservice kannst du dich bei deinem Wechsel zu uns entspannt zurücklehnen. Alles rund um deinen Vertrag checkst du einfach in der App. Und wenn sich in deinem Leben was ändert, kannst du ganz einfach monatlich kündigen. Fühlst du das? Dann wechsel jetzt auf www.e-wi-einfach.de.
Und es hat noch nicht zu einem Führungsvakuum bei den Grünen geführt. Wenn wir in der Schlussschleife nochmal zurückkommen zu Bifsi Rana, wie geht's ihr heute? Sie müsste jetzt 22 sein.
Also wie es ihr genau heute geht oder jetzt gerade geht, das weiß ich nicht. Ich hatte zwischendurch immer mal wieder noch ein bisschen Kontakt zu ihr oder auch zu Freundinnen von ihr oder natürlich auch der Schule. Die hat halt, so wie es zu erwarten war, ihr Abi gemacht und studiert. Mhm. Vielleicht ist sie sogar schon fertig mit ihrem Studium. So.
Was hat sie studiert?
Das weiß ich nicht. Mhm. Also ich wusste es mal, aber ich habe es ehrlicherweise einfach vergessen. Aber es zeigt ja, also über wen wir hier sprechen. Mhm. Ja? Und das war damals halt auch absehbar. Die war damals 14, aber es war klar, die wird ihren Weg gehen. So. Und wenn ich mir vorstelle, wenn sich damals all die Menschen nicht für sie eingesetzt hätten, wie wäre ihr Leben dann verlaufen? Also wie wäre ihr Leben in Nepal verlaufen? Hätte sie dann mit 14 nochmal neue Sprachen gelernt? Hätte sie dann in Nepal so etwas wie Abitur gemacht? Würde sie dann jetzt irgendwo studieren? Vermutlich nicht. Hm. Und deswegen bin ich einfach enorm froh, dass das damals gelungen ist.
Hat die Familie inzwischen einen Aufenthaltsstatus, der nicht an ihre Ausbildung gekoppelt ist?
Ich gehe im Moment davon aus, aber ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Aber das war damals, ich meine, dass es eine Perspektive dafür gab. Und ich bin mir sehr sicher, wenn die jetzt aufenthaltsrechtliche Probleme hätten oder gehabt hätten, da hätte sich jemand bei mir gemeldet. Und dann hätte ich das wieder versucht durchzukämpfen.
Können Sie sich eine Situation vorstellen, in der Sie Deutschland verlassen würden?
Naja, ich habe mich schon immer wieder gefragt, was würde ich denn tun, wenn es hier tatsächlich eine Machtübertragung, so muss man es ja nennen, an Faschisten gäbe. Und so bitter das ist, es ist ja leider kein absolut theoretisches Szenario, wenn man sich anguckt, wie nah die an absoluten Mehrheiten jetzt bei den Landtagswahlen demnächst sein werden. Und eine Sache habe ich aus der Geschichte und auch aus der internationalen Perspektive gelernt, Faschisten und Rechtsextremisten setzen um, was sie ankündigen. Das sieht man bei Trump, das sieht man bei Orban, das sieht man bei Putin, das sieht man bei Erdogan. Deswegen werde ich erstmal alles, was ich in mir habe, einsetzen dafür, dass Faschisten, Rechtsextreme, Demokratiefeinde so weit wie möglich von Macht ferngehalten werden, wie es nur irgendwie geht. Aber wenn mir und anderen das nicht gelingen sollte, dann ist die Entscheidung noch nicht getroffen, was ich dann mache. Und,
aber Auswandern ist eine Option.
Ja, wenn ich das jetzt sage, dann wird das ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Erstmal ist die Option, alles dafür zu tun, dass das nicht passiert. Und ich bin auch da nicht frei von Optimismus und nicht frei von Zuversicht, dass uns das auch gelingt. Das ist jetzt gerade eine schwierige Phase. Oder ist nicht nur eine schwierige Phase, sondern eine schwierige Epoche. Das Erstarken des Rechtsextremismus ist ein globales Phänomen. Und noch haben demokratische Gesellschaften keinen Umgang damit gefunden. Weder in Deutschland noch woanders. Und man sieht es ja, keine Sorge, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber man sieht ja, dass leider die Union als zentrale Kraft des Konservatismus, der Mitte, keine Resilienz gegenüber Verfassungsfeinden und Faschisten hat. Sonst würde sie sich nicht von denen treiben lassen, mit ihnen gemeinsam im Bundestag abstimmen, wegen rechter, gezielt initiierter Propaganda eine anerkannte Juristin bei einer Verfassungsrichterwahl diskreditieren und desavouieren. Und deswegen mache ich mir schon sehr, sehr große Sorgen. Aber aus dieser Sorge und aus dieser ja in gewisser Weise auch Erschütterung erwächst bei mir enorm viel Energie und enorm viel Kraft, diese Leute nicht gewinnen zu lassen. Und deswegen über einen Plan B denke ich dann nach, wenn Plan A, die Demokratie gegen ihre Feinde zu verteidigen, nicht aufgeht. Aber erstmal verfolge ich Plan A.
Und dann wächst erstmal der Schimanski in Ihnen.
Aber sowas von. Und mit dem sollte man sich nicht anlegen. Das ist auch eine zentrale Erkenntnis aus, ich glaube, den 21 oder 25 Folgen Tatort mit Horst Schimanski.
Herr Banaschak, herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr den Kanal abonniert. Meine schwerste Entscheidung findet ihr auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts. Lasst uns gerne eine Bewertung da oder folgt uns. Wenn ihr Feedback, Fragen oder Ideen habt, schreibt uns gerne auch eine Mail. meineschwersteentscheidung@funkemedien.de. Meine schwerste Entscheidung bitte in einem Wort. Die Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Ein Podcast von Funke.